SWR 2 Lesenswert Magazin.
Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Die literarische Welt feiert Anfang Oktober ja immer so eine Art Weihnachten und Karneval auf einmal, Nobelpreiswoche. Donnerstag war es wieder soweit. Literatur-Nobelpreisträger 2023 ist der norwegische Autor Jon Fosse. Frank Hertwig, unser Orakel aus der SWR 2 Literaturredaktion, hat es natürlich vorher schon geahnt, oder Frank?
Nicht wirklich, aber es gibt ja diese berühmten Wettbüros, die im Vorfeld von uns immer überprüft wurden und werden. Und da war Jon Fosse, muss man sagen, schon wirklich sehr weit vorne. Also nach denen war es sogar erwartbar. Aber man sollte diesen Wettbüros natürlich nie trauen.
Und wie ging es dir mit der Entscheidung für Jon Fosse?
Also ich habe natürlich ein wenig auf Salman Rushdie gesetzt, wie jetzt schon letztes Jahr. Ich bin wieder quasi daneben gelegen. Die Jury oder die Akademie zeigt sich da sehr distanziert zu den politischen Wechselwirkungen unserer Zeit und dem, was Rushdie passiert ist. Aber wenn man das mal auf die Seite nimmt, dann ist das wirklich eine sehr gute Entscheidung. Jon Fosse ist ein ganz besonderer Autor. Er hat früher sehr viel Theaterstücke geschrieben. So wurde er auch hier in Deutschland, glaube ich, bekannt. Und jetzt seit 2015 schreibt er nur noch Prosa. Das hat auch mit biografischen Hintergründen zu tun. Er ist Alkoholiker, hat aufgehört zu trinken und ist ab da zur Prosa. Und er hat eine Dimension, die es normalerweise in der Literatur gar nicht mehr so gibt. Er ist sehr religiös. Er ist, glaube ich, 2013 zum Katholizismus konvertiert und seine ganzen Werke, also er schreibt eigentlich gerade, also hat an einem großen Werk geschrieben, das hat 7 Teile. Im Prinzip jeder Tag auf Weihnachten auflaufend. Aus dem Grund war deine Weihnachtshinweise auch vorhin gar nicht so schlecht. Dieses Gesamtwerk heißt Heptalogie. Und 2 Bände sind davon jetzt ins Deutsche übersetzt. Der erste Teil heißt Der andere Name, der zweite Ich ist ein anderer, das ist ein Zitat von Rimbaud, Arthur Rimbaud. Und der dritte Teil, der ein neuer Name, soll 2024 im Rowohlt Verlag erscheinen. Und dort geht es um einen Maler, der über sein Leben nachdenkt, der seine Bilder betrachtet, der versucht, so quasi deinem Leben einen Sinn zu geben. Und dieser Maler ist quasi nochmal gespiegelt in einer zweiten Figur, in einer Doppelgängerfigur. Und die ist Alkoholiker und quasi immer absturzgefährdet. Und dann hat man diese 2 Pole, glaube ich, einer Persönlichkeit. In dieser Dialektik entfaltet sich dann das Romangeschehen, das sehr langsam, sehr meandrisch erzählt wird. Also schon eine sehr, sehr besondere Art von Literatur. Also da hat man natürlich dann schon was gefunden, was nicht so den üblichen Mainstream bedient.
Aber mit einigem Abstand und einigem Augenreiben für dich dann doch eine preiswürdige Entscheidung.
Auf jeden Fall.
Danke dir, Frank.
Sehr gerne.
Mehr zu Jon Fosse, auch einzelne Buchbesprechungen zu seinen Werken finden Sie natürlich bei uns auf swr2.de und in der ARD Audiothek. Wir kümmern uns jetzt im SWR 2 Lesenswert Magazin aber um die literarische Welt jenseits der Stockholmer Akademie. Dafür holen wir erstmal musikalisch Anlauf, keine langsame Prosa à la Jon Fosse, eher Fastbeat. Die Band Blond aus Chemnitz mit Durch die Nacht.
Als Kind las ich die Bravo und verbrachte meine Zeit mit den Jonas Brothers, Killer, Pilzen und das Five. Wir Mädchen auf dem Schulhof diskutierten intensiv, wer von Tokyo Hotel am besten aussieht. Doch plötzlich sah ich dein Gesicht auf MTV. Ich war 11 und wusste nicht, wie mir geschieht. Ein Mädchen auf der Bühne, tosender Applaus. Und ich hab mir gesagt, vielleicht kann ich das auch. Ich wollte mich bei dir bedanken. Kohle ist nicht viel vorhanden. Lebenslang für 'n Zehner tanken. Doch ich bin cool mit dem Gedanken. Ich enttäusche die Verwandten. Ich hab nichts aus mir gemacht. Aber du hast mich verstanden. Ich war glücklich durch die Nacht.
Blond durch die Nacht im SWR 2 Lesenswert Magazin. Seit dem Angriff auf die Ukraine geht der Kreml auch immer härter gegen Kritiker im eigenen Land vor. Diese Woche ist ja die Journalistin, die im russischen Nachrichtenfernsehen im März 2022 ein Antikriegsplakat hochgehalten hatte, zu 8,5 Jahren Straflager verurteilt worden. Ist schon Wahnsinn, wenn man überlegt, paar Sekunden Plakat hochhalten, 8,5 Jahre Straflager. Aus Angst vor ähnlich harten Strafen haben viele oppositionelle Schriftstellerinnen und Schriftsteller Russland verlassen. Im europäischen Exil versuchen sie, eine neue Existenz aufzubauen. Überhaupt nicht leicht. Eine davon ist Natalia Klyuchareva. Da klingelt vielleicht was bei Ihnen. Wir haben ihr Tagebuch vom Ende der Welt im September hier im SWR2 Lesenswert Magazin vorgestellt. Und just in den Tagen, als das bei uns über den Sender ging, da musste Natalia Klyuchareva Hals über Kopf nach Deutschland fliehen, weil sie denunziert worden ist. Sie kommt gleich zu Wort. Ein anderer, mit dem jetzt aber der Beitrag von Julia Smilga beginnt, ist der Arzt und Schriftsteller Maxim Osipov, in Russland sehr bekannt für seine Kurzgeschichten, ausgestattet mit allen wichtigen Literaturpreisen des Landes, jetzt auch Geflüchteter. Er erinnert sich, wie er den Beginn des Krieges 2022 im Februar erlebt hat.
Am ersten Tag waren wir sprachlos und schauten die ganze Zeit den Fernsehsender Dosht. Dort gab es Aufrufe, um 7 Uhr abends in unseren Städten auf die Straße zu gehen, um gegen den Krieg zu protestieren. Bei uns in Tarusa waren wir nur zu 7. Es war dunkel. Und die Polizei hat uns bewusst ignoriert, aus Rücksicht, weil die alle einmal unsere Patienten waren.
So erinnert sich der Arzt und Schriftsteller Maxim Osipov an den 24. Februar 2022. Der Tag, an dem Russland die Ukraine überfiel. In der kleinen Stadt Tarusa, 100 Kilometer von Moskau entfernt, hat Osipov über 10 Jahre lang ein kardiologisches Zentrum aufgebaut und geleitet. In seiner freien Zeit schrieb er Erzählungen über die Menschen in der russischen Provinz. Schonungslose, aber auch humorvolle und sympathische Schilderungen aus dem postsowjetischen Alltag. Seine Texte wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Nie hat Maxim Osipov daran gedacht, Russland verlassen zu müssen.
Für mich war der Wendepunkt der Rollentausch zwischen Putin und Medvedev, als klar wurde, dass Putin wieder in sein Präsidentenamt zurück wollte. Damals verließ ich alle öffentlichen Räte in Moskau, in denen ich Mitglied war, und habe mich als Arzt nach Tarusa zurückgezogen. Ich dachte, dass ich da bis zu meinem Lebensende bleibe. Aber dann ist es anders gekommen.
Maxim Osipov floh gleich zu Kriegsbeginn. Andere Autorinnen und Autoren sind länger geblieben. Natalia Klyuchareva zum Beispiel. Die Schriftstellerin wohnte bis vor kurzem in der altrussischen Stadt Jaroslawl, 270 Kilometer von Moskau entfernt, und unterrichtete an der dortigen Universität russische Literatur. Der Ukraine-Krieg ist für sie ein Schock.
Was 2022 geschah, war völlig unerwartet. Es war etwas Unglaubliches. Ich konnte es nicht begreifen. Wir im Krieg mit der Ukraine? Nein, 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 das ist unmöglich. Mit der Ukraine gibt es so viele Verbindungen und Verflechtungen. Und es war für mich sehr schwer, überhaupt zu begreifen, dass der Krieg tatsächlich jetzt passiert.
Natalia Klyuchareva schreibt Dramastücke und Novellen. Zuletzt ist von ihr auf Deutsch das Tagebuch vom Ende der Welt erschienen. Belletristisch schreiben kann sie seit Kriegsbeginn nicht mehr. In ihrem Tagebuch beschreibt sie anekdotisch in kurzen Notizen den gesellschaftlichen Wandel in Russland, berichtet von Repressionen, der eigenen Ohnmacht und Schamgefühlen.
Als Schriftstellerin brauche ich Verständnis für das, was vor sich geht, um ein fiktives Werk zu schaffen. Eine Art Blick von oben und eine Hoffnung am Ende, so ein Licht am Ende des Tunnels. Und in dieser Situation des Krieges gibt es keine Hoffnung, keine Ahnung davon, wie es enden könnte und was vor uns liegt. Da kann ich die Realität nur einfach so einfangen, wie sie ist.
In ihrem Kriegstagebuch schildert die 42-jährige Autorin, wie der Kreis um sie immer kleiner wird, wie enge Freunde Russland aus Protest verlassen, wie der Krieg den Alltag durchdringt und die Gesellschaft verändert.
Ich komme in die Kinderbibliothek. An der Wand hängt ein Kinderkalender. Jeder Tag ist etwas Lustigem gewidmet. Tag der Gummistiefel, Tag des Mittagsschlafs. Und plötzlich, mitten in dieser Niedlichkeit, in einem Kästchen, ein schwarzer Mann mit Helm und Kalaschnikow. Darunter Tag der Truppen der Spezialoperation der Russischen Föderation.
Während es für Klyucharjowa wichtig ist, in dieser Zeit in Russland zu bleiben und trotz all dem Schock und der Trauer zu schreiben, hält der Arzt und Schriftsteller Maxim Ossipow in seinem Land kaum eine Woche nach dem Ukraine-Überfall aus.
Am sechsten Tag wachte ich auf und spürte eine Kombination aus Angst, Ekel und Hass. Und mir war klar, dass ich dieses Gefühl jetzt für den Rest meines Lebens haben werde. Ich habe 27 Jahre lang im Sozialismus gelebt. Und jetzt, mit 58, soll ich unter Faschismus und Totalitarismus leben? Wir haben Tickets gekauft nach Erivan in Armenien und sind am nächsten Tag geflogen. So war das.
Über Erivan und Berlin, wo seine Tochter seit 2014 wohnt, kommt Maxim Ossipow mit seiner Frau nach Amsterdam. Dort lehrt er seither an der Universität Leiden russische Literatur und bringt die literarische Zeitschrift Die fünfte Welle auf Russisch heraus. Darin erscheinen Texte vieler seiner Schriftstellerkollegen, die ebenfalls gegangen sind. Maxim Ossipow hat, seit er im Exil lebt, nur einen einzigen Artikel veröffentlicht. Eine Reportage über seine Flucht im März 2022 unter dem Titel »Frostig, beschämt, befreit«. Der Titel bezieht sich auf die letzten Worte der Erinnerungen von Sebastian Hafners »Geschichte eines Deutschen«. In dem Buch verfolgt der jüdische Journalist Hafner aus dem Londoner Exil den Aufstieg der Nationalsozialisten. Ossipow schreibt über die Geschichte eines Deutschen:
Dieses Buch über die Entstehung des Nationalsozialismus in Deutschland haben wir letztes Jahr alle gelesen. Wir suchten nach Übereinstimmungen mit unserer Realität, in der wir seit letztem Jahr existieren. Im Exil in Erivan, Tiflis, Baku, Istanbul oder Tel Aviv. Frostig, beschämt und befreit. So fühlen nur noch wir. Wir, die weggingen, die den Krieg gegen die Ukraine und ihre Initiatoren hassen. Wir wollten nie die Heimat, unser Vaterland verlassen. All diese Worte sind nun beschmutzt und entehrt.
Auch Natalia Klyucharjowa findet viele Parallelen zwischen Hitlers Propaganda und den Kreml-Narrativen. Wegen eines pazifistischen Theaterstückes über den deutschen Arzt Kurt Räuber, der die berühmte Madonna von Stalingrad zeichnete und 1944 in einem russischen Kriegsgefangenenlager starb, wurde sie denunziert. Eine Kritikerin beschuldigte sie der Befürwortung von Nationalsozialismus, wofür in Russland eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren droht. Hals über Kopf ist Natalia Klyucharjowa mit ihren 2 Töchtern nach Deutschland geflohen. Seit dem 4. September wohnt sie in einem Flüchtlingslager in Landshut in Bayern.
Es ist ein solches Gefühl des Verlustes, als ob ein geliebter Mensch gestorben wäre. Ich habe große Angst davor, mit dem Schreiben aufzuhören und die Sprache zu verlieren, weil das sprachliche Umfeld völlig anders ist. Und ich habe auch Angst, das Verständnis für die Menschen, die dort geblieben sind, zu verlieren, sie nur durch die Nachrichten zu sehen, zu beginnen, sie zu dämonisieren. Hier im Flüchtlingsheim habe ich viele Ukrainerinnen kennengelernt. Vielleicht werde ich ihre Geschichte aufzeichnen. Ich bleibe bei der Dokumentation der Realität, denke ich.
Natalia Klyucharjowa war das, die Schriftstellerin am Ende des Beitrags von Julia Smilga über russische Autoren im Exil. Ihr Tagebuch vom Ende der Welt haben wir im SWR2 Lesenswert Magazin vor ein paar Wochen vorgestellt. Den Beitrag dazu finden Sie auf swr2.de und in der ARD Audiothek.
Ich bin so fröhlich, absolut komisch, super witzig. Ich bin zum Schreien, ruf mich an, wenn du nicht mehr kannst. Ich munter dich auf, wenn du mich brauchst. Doch am Abend komme ich nach Haus und zieh das Clownskostüm müde aus.
wisch mir die Schminke aus meinem Gesicht und frag mich, was mein scheiß Problem ist. Wenn ich doch immer lustig bin, wie kann ich dann so traurig sein? Wir sitzen singend in einem Sprinter, meine Freunde trinken Wein. Und inmitten des Lärms fühl ich mich allein auf der Bühne. Immer so laut, Glitzer und Glimmer. Es regnet Applaus, aber zu Hause ist plötzlich alles leise. Grad war ich doch noch high. Warum geht's mir jetzt so scheiße? Jeden Abend komme ich nach Haus und zieh das Clownskostüm müde aus. Wisch mir die Schminke aus meinem Gesicht und frag mich, was mein Scheißproblem ist. Wenn ich doch immer lustig bin, wie kann ich dann so traurig sein? Wir sitzen singend in einem Sprinter, meine Freunde trinken Wein. Und inmitten des Lärms fühl ich mich allein. Ich bin sauber drauf, ich hab ein Lächeln im Gesicht. Ich komm auf deine Party und bring gute Laune mit. Ich hab die Taschen voll damit. Hier, nimm, los, nimm, greif schon zu. Nimm das letzte bisschen, ist nicht weiter schlimm. Ich bin so, so glücklich, es gibt nichts zu beklagen. Jeder kann das sehen, also braucht auch keine Fragen. Wenn ich doch immer lustig bin,
nochmal Blond, die Band aus Chemnitz im SWR 2 Lesenswert Magazin mit Immer lustig. Schöner Song, aber ja, eigentlich auch eine ziemlich traurige Nummer. Nicht so lustig, um hier mal die Brücke zu schlagen, vom Songtitel zum Thema unseres nächsten Beitrags. Nicht so lustig finden viele, völlig zu Recht, auch das, womit man Louis-Ferdinand Céline verbindet. Um den geht's jetzt nämlich. Frankreichs Skandalautor Anfang des 20. Jahrhunderts gilt als antisemitischer Hetzer, rassistischer Wüterich. Er hat während der deutschen Besatzung mit den Nazis kollaboriert und war auch dann nach Kriegsende ja unbelehrbar. Zur anderen Seite der Wahrheit gehört aber auch, Céline ist einer der ganz großen französischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, einer, der, man kann es nicht anders sagen, die französische Literatursprache erweitert und revolutioniert hat. Und einer, dessen Werkausgabe sich immer noch erweitert und verlängert, obwohl Céline längst tot ist. Vor ein paar Jahren ist überraschend sein Nachlass wieder aufgetaucht und darin unter anderem ein Roman mit dem Titel »Krieg«. Kurz und prägnant und, wie Frank Hertwig findet, gnadenlos gut.
Dass es dieses Buch gibt, ist eine literarische Sensation. Louis-Ferdinand Céline musste sich mit dem Vormarsch der Alliierten 1944 auf die Flucht begeben. Er landete in Baden-Baden, dann, legendär, im Schloss von Sigmaringen, schließlich in Dänemark. Dort wurde er verhaftet. 1951 kehrte er nach Frankreich zurück, weil das Todesurteil gegen ihn kurz zuvor aufgehoben worden war. Und immer wieder pochte er darauf, dass ihm von der Résistance Manuskripte aus seiner Wohnung gestohlen worden waren. So lange, bis es keiner mehr glaubte. Aber dann tauchte 2021 ein Koffer mit ca. 6000 Manuskriptseiten echten Celines auf, aufbewahrt von einem Theaterkritiker, der diesen literarischen Schatz ca. 15 Jahre zuvor ausgehändigt bekommen hatte, mit der Auflage, ihn nicht zu veröffentlichen. Der Grund? Die Witwe Celines, in der Geisteshaltung nicht weniger extremistisch als ihr verstorbener Mann, sollte zu ihren Lebzeiten nicht von den Manuskripten profitieren. Die Ironie der Geschichte, sie wurde 107 Jahre alt. So also 2021. Jetzt können wir die Übersetzung eines Teils lesen, der wohl 1934 geschrieben wurde und in gewisser Weise eine Leerstelle des berühmten Klassikers von Celine füllt, der ihn schlagartig berühmt gemacht hatte, Reise ans Ende der Nacht. War dort Ferdinand, der Held, im Ersten Weltkrieg schwer verletzt worden und dann recht schnell in London gelandet, so bekommen wir jetzt die Geschichte von Ferdinand im Lazarett von Perdu sur la Lys zu lesen. Und was wir zu lesen bekommen, ist ein entfesselter Albtraum. Die Horrorvision eines Kriegsopfers, das sich selbst in den Krieg verwandelt hat. Der Krieg hat mich im Kopf erwischt. Er ist in meinem Kopf eingesperrt. So heißt es gleich zu Beginn. Ferdinand trägt eine Kugel in sich, aber mehr noch dröhnt und tobt sein Kopf in einem Dauerlärm, der nicht abzustellen ist. Darum haben wir es nicht mit Realismus zu tun, sondern mit einem unerbittlichen Fieberwahn, in dem Wirklichkeit und Vision eine unentwirrbare Melange eingehen. Im Krankenhaus trifft Ferdinand auf eine dominante Schwester, deren schräges Pläsier es ist, die verstümmelten Soldaten zu masturbieren und eben mal mit immer größeren Kathetern zu penetrieren. Eine sadomasochistische Überbietungsfantasie. Der Horror des Krieges verwandelt auch die Sexualität in Gewaltbeziehungen. Aber ohne Sex wüsste man nicht, dass man noch lebt. Das verbindet Apokalypse und Geschlechtlichkeit. Im Roman wird geredet und geredet, geflucht, beleidigt, gehasst. Die Sprache ist pornografisch, tabufrei, die Männer beschimpfen die Frauen, expliziter Sexismus in jedem Satz. Aber es klingt wie ein brüllender Schwanengesang. Sie wissen, sie haben längst die Macht verloren, als Krüppel an Körper und Seele. Der Höhepunkt, der Besuch der Eltern zur Feier der Tapferkeitsmedaille, mit der Ferdinand ausgezeichnet wurde. In einer scheinbar intakten bürgerlichen Umgebung, eingekreist von einer näher rückenden Front, spielt man einen idyllischen Frieden, bis der Geschlechterkrieg im Innersten der Szene ausbricht. Religion, die heilige Familie, alte Gewissheiten haben ausgedient, jeder, jede kämpft um seine, um ihre jeweiligen Positionen, die alle haltlos sind. Wer gerade oben auf war, liegt einen Augenblick später am Boden. Am Ende ist es die Prostituierte Angèle, die Ex-Freundin des Trinkkumpels Cascade, die sagt, wo es lang geht, nach London. Krieg ist ein überhitzter Roman. Im Gegensatz zu Reise ans Ende der Nacht scheint er noch nicht komplett durchgearbeitet. Aber vielleicht ist darum die Sprache entfesselt, Vulgarität, Obszönitäten, Umgangssprachliches, Pornografisches, ein mündlicher Sound ganz ohne Tabus, das zeichnet auch diesen Roman aus. Antisemitismus gibt es keinen, aber natürlich kreisen die Frauenbilder um die Krankenschwester als Botin des Todes, um Angèle, den Engel als Hure, aber die irrlichternde Rassanz, in der die Frauengestalten die Zuordnungen wechseln, verwandeln sie dann doch in individuelle und starke literarische Figuren. Wenn man diesen apokalyptischen Irrsinn, diese heiße Literatur mit der Kältelehre eines Ernst Düngers vergleicht, der sich den Ersten Weltkrieg mit literarischer Kühlung auf Abstand halten möchte, dann beschwört der eine ohne Beschönigung die Sinnlosigkeit des Schlachtens, während der andere dem Wahnsinn zumindest einen Sinn abzutrotzen versucht, im heroischen Kampf des Einzelnen. Beide glauben nicht an eine Welt ohne Krieg. Aber während Jüngers Held das Kämpfen selbst erotisch auflädt, tobt Celines Ferdinand mit nie nachlassendem, unbändigem Furor gegen diese fatalistische Erkenntnis und ohne Hoffnung gegen die da oben, die Offiziere, die Generäle. Krieg, ein pazifistisches Manifest, wider Willen.
Ja, dann mal schauen, was der Nachlass noch so alles hergibt. Wie wir gehört haben, Celine lesen ist nicht ganz leicht, aber nicht lesen irgendwie auch keine Lösung. Einfach zu gut der Mann. Krieg von Louis Ferdinand Celine, 192 Seiten, 24 Euro, Rowohlt Verlag. Wir machen gleich weiter im SWR 2 lesenswerten Magazin mit einer anderen, auch ziemlich streitbaren Autorin, mit einer, die allerdings noch lebt, Monika Maron und ihr neues Buch, das ist gleich unser Thema. Dazwischen aber, ja, vor allem die Herren, einmal Taschentuch raus und schneuzen, Männer weinen auch, Flohmiger.
der erste Mann, den ich hab weinen sehen. 1989, Neapel gegen Werder Bremen. Es wurde live übertragen und niemand traute sich mir zu sagen, dass Männer auch Gefühle in ihrer Ritterrüstung tragen. Männer weinen auch, ah, egal ob leise oder laut. Männer bauen auf, rechnen ab, nehmen das Herz in die harte Hand und scheißen die Tagesschau. Yeah. Du wärst gerne Action-Hero. Doch Männer weinen auf. Männer machen Kohle mit der Kohle aus dem Schacht. Was ist die Mutter ohne die Erde? Und der Vater ohne den Staat, mit der Pistole in der Hand, holen sie Schnaps bei Roll-Up. Sie verlieren den Verstand, wenn der Wollpullover kratzt. Mann, 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 Männer weinen auf. Ah, egal ob leise oder laut. Männer bauen auf.
Ich habe ja gerade schon den Bogen strapaziert von Problemautor Celine zu Monika Maron. Das ist vielleicht ein bisschen arg. Ganz so durchgedreht ist Monika Maron in ihren Texten und Ansichten sicher nicht wie Louis Ferdinand Celine. Aber sie ist, um es vielleicht mal ein bisschen diplomatischer zu formulieren, eine streitbare Autorin. Solange sie mit ihren Texten Wirkungen und Nachwirkungen der DDR kritisierte, da war die Literaturkritik so gemeinhin an ihrer Seite. Heikel wurde es, als Maron in den letzten Jahren dann aktuelle Diskussionen ins Visier genommen hat. Sie schimpfte zum Beispiel übers Gendern, beklagte, in Deutschland würden unliebsame Meinungen schlecht gemacht oder ignoriert. Dazu gehörte ihrer Meinung nach auch die Warnung vor zu viel Islam im Land und zu vielen männlichen Migranten aus dem globalen Süden. Als Monika Maron dann einen Essayband in der Dresdner Verlagsreihe Edition Buchhaus Loschwitz publizierte, da galt sie vielen endgültig als nach rechts abgedriftet, denn der Verlag, der gehört zum Dunstkreis der neuen rechten Szene. Diese Woche ist jetzt das neue Buch von Monika Maron erschienen, im ganz unverdächtigen Verlag Hoffmann und Campe. Der Titel Das Haus, und Wolfgang Schneider hat für uns einfach mal vorurteilsfrei reingelesen.
Viele haben erwartet, dass Monika Maron in ihrem ersten Roman im neuen Verlag mit erhöhter Lautstärke noch einmal die politisch-gesellschaftlichen Reizthemen ihrer letzten beiden Romane Arthur Lanz und Munin oder Chaos im Kopf bespielen würde. Aber solchen Erwartungen weicht die Schriftstellerin mit einiger Eleganz aus. Die Tierärztin Katharina hat im Alter von 70 Jahren von ihrem wohlhabenden Cousin ein prächtiges Gutshaus in der mecklenburgischen Provinz geerbt. Der Cousin hatte zuletzt viel Mühe auf die Restaurierung des verfallenen Landsitzes verwandt. Sein Traum war, eine Künstlerkolonie daraus zu machen. Anstatt das Haus nun zu verkaufen, lädt Katharina im Frühjahr 2019 einige Freunde ein, dort mit ihr eine Art Alterswohngemeinschaft zu bilden. Obwohl die neuen Mitbewohner, die meisten sind Mitte 60, noch nicht zu den wirklich Alten gehören, sind es doch durchweg Lebenskatastrophen, die sie dem Ruf ins fiktive Örtchen Bossin folgen lassen. Der Galerist Michael ist der übrig gebliebene Ehemann von Katharinas schwulem Dresdner Freund. Auch die Buchhändlerin Marianne hat ihren Kompagnon und Lebenspartner verloren. Johannes will seinem Scheidungsdrama entgehen, der von einem Schlaganfall gezeichnete Althistoriker Amadeus Müller fernab städtischer Aufgeregtheiten zur Ruhe kommen.
Für den Rest meines Lebens ist Bossin ein idealer Ort. Wenn ich die Nachrichten höre, der Krieg in Syrien, der Streit um den Brexit, die Aufregung um den Nobelpreis für Handke, dann bin ich dankbar für mein Bossina-Exil. Von hier aus lässt sich die Gegenwart betrachten wie etwas Vergangenes, an dem ich nicht mehr beteiligt bin.
Auch die Ich-Erzählerin Eva sucht den Abstand zur Stadt. Sie überwindet ihre Skepsis und zieht hinaus in die Altenkommune, ironisch auch Katharinas Gnadenhof genannt, weil sie den Modernisierungslärm in ihrer Berliner Umgebung nicht mehr aushält. Eine Gruppe älterer Menschen verbringt an einem schönen Ort beschauliche Tage bei Wein und Gespräch über Bedeutsames und weniger Bedeutsames, über den Alltag, aber auch die großen existenziellen Fragen, über die man jenseits der 60 vielleicht nicht mehr so oft nachdenkt, zu denen man aber doch einiges zu sagen hat. Für eine gewisse Tiefenperspektive sorgt Althistoriker Müller. Da relativiert sich manche aktuelle Beschwernis. Mitunter werden in den Gesprächen auch Themen wie der islamische Terrorismus oder die Genderfrage berührt, aber nur beiläufig und ohne Aufgeregtheit, als wäre alles Nötige dazu schon zu oft gesagt worden. Und während in Marons letztem Roman Arthur Lanz noch ein Klimawandelspötter auftrat, wird in Das Haus auffällig gelitten unter frühsommerlicher Hitze. Temperaturrekorde als Folge menschlicher Unvernunft, wie es nun heißt.
Die Sonne drang allmählich durch die Mauern des Hauses. Selbst in den Nächten sank die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad. Die Wiese lag wie ein zerlumpter, gelbbrauner Teppich vor dem Haus.
Allerdings gibt es auch jemanden, der alle mit seinem stereotypen Klagelied über den Klimawandel anödet. Aber glücklicherweise wird in diesem Roman keine Figur zum bloßen Thesenträger. Und natürlich hat Monika Maron wieder eine schöne Hunderolle in ihren Gesellschaftsroman hineingeschrieben. Der kluge Königspudel Pablo findet Aufnahme in der Kommune, weil sein Frauchen schwer erkrankt ist. Noch so ein Verlassener, mit dem einige Aufregung ins Haus kommt, weil Gerlinde Müller, die heikle Ehefrau des Althistorikers, an einer schweren Hundephobie leidet. Aber Pablo kriegt das hin. Unter den Einzelgängern im Haus bildet das Ehepaar Müller das Kontrastmodell. Regelmäßig bekommen sie Besuch von einer Schar Kinder und Enkelkinder. Ein Refugium der Familienharmonie, so scheint es. Bis eines Nachts Gerlindes entsetzlicher Schrei durchs Haus dringt. Überhaupt, in der Idylle von Bossin häufen sich die Katastrophen. Zu Beginn wird der Brand von Notre Dame noch am Fernseher verfolgt und kommentiert. Einige Monate später steht der Wald rund um das Dorf in Flammen.
Ich wollte gerade erklären, wie wohltuend die Absenz vom städtischen Geschwätz und der sinnentleerten Kulturbeflissenheit sei, als Helga Zupke uns auf dem Fahrrad entgegenkam. »Der Brand ist außer Kontrolle«, rief sie und rang nach Luft vor Aufregung. »Die kommen jetzt von überall, um zu löschen, aber da liegt doch die Munition von 100 Jahren, du lieber Jott.«
Pünktlich zum Jahreswechsel brennt schließlich das Haus. Auch zwischen den Bewohnern schwelen manche Glutnester. In diesem Roman liegt Rauchgeruch in der Luft, womit nebenbei auch Marons unverdrossenes Bekenntnis zur Zigarette gemeint ist, welches sie mit ihrer Erzählerin Eva teilt. Es ist nicht ganz leicht zu sagen, worin der Reiz der Lektüre besteht. Eine spannende, zielführende Handlung gibt es nicht. Politische Polemik bleibt außen vor. Es ist Marons beiläufige Kunst der Menschendarstellung, die das Haus zum Lesevergnügen macht. Weil es keine drängenderen Plotpflichten gibt, nimmt sich die Erzählerin Zeit, alle Figuren mit ihren Ambivalenzen darzustellen, versehrt von Schicksalsschlägen, bemüht, das Beste aus den Fragmenten der eigenen Existenz zu machen. Das Haus ist ein leises Buch der Desaster, nach denen das Leben doch immer einen neuen Anfang sucht.
Also vielleicht irgendwie nicht ganz klar warum, aber eine Lektüre, die reinzieht, meint Wolfgang Schneider über Das Haus von Monika Maron, erschienen bei Hoffmann und Campe, 240 Seiten gibt's für 25 Euro.
Alles bleibt still. Bleibt ruhig nach dem Sturm. Nur ein leises Ticken kommt von der alten Uhr im Flur. Die zerbrochenen Gläser hab ich allesamt ersetzt.
die Flecken an den Wänden hinter deinen Bildern versteckt.
Ein bisschen Sehnsucht, ein bisschen Herzschmerz von Flo Mega im SWR 2 Lesenswert Magazin, sein Song Du fehlst. Es sind die großen Themen, die uns diese Woche hier im Magazin beschäftigen. Der Nobelpreis, klar, aber auch den Krieg hatten wir schon. Jetzt geht's um das Thema Flucht und Migration. In diesen Tagen haben sich die EU-Staaten ja auf Kernpunkte für ihre Asylreform geeinigt. Die sind, ganz kurz zusammengefasst, härter und schneller abschieben und die Menschen möglichst noch strenger davon abhalten, auf maroden Booten übers Mittelmeer zu fliehen. In die ziemlich aufgeladene Migrationsdebatte dieser Tage, da passt ein neues Buch ganz gut rein, finde ich, weil es nochmal eine andere Perspektive in Erinnerung ruft, speziell was die Situation im Mittelmeer angeht. Der Comiczeichner Adrian Purvisee nämlich, der war selbst auf einem Rettungsschiff im Mittelmeer unterwegs, auf der Sea-Watch 3, und über seine Erfahrungen an Bord hat er einen Comic gezeichnet. Das Schimmern der See ist sein Titel, klingt fast schon poetisch. Andrea Heinze musste beim Lesen aber lernen, wie trügerisch nicht nur der Titel, sondern auch die Szenerie sein kann.
Es beginnt ganz friedlich. Das Meer liegt blau und still in der Sonne. Ein Rettungsboot umkreist einen Körper im Wasser. Jeder Handgriff sitzt, der Körper wird an Bord geholt. Hier wird die Seenotrettung geübt. Der Körper ist eine Attrappe. Adrian Purvisee dokumentiert die Übung, so wie er später die Rettungsaktionen begleiten wird. Er fotografiert und führt Interviews. Zum Beispiel mit der norwegischen Seenotretterin Ingjerd, die nicht fassen kann, dass die staatlichen Seenotretter der Mittelmeerregion nicht tätig werden, wenn Flüchtlingsboote in Not sind. Oder mit Patrick, der schon so lange dabei ist, dass die Erfahrungen auf dem Mittelmeer sein Herz so hart gemacht haben, dass er sich nicht mehr verlieben kann. Im Comic erzählt Adrian Provissy jeweils in zwei Bildern von den HeldInnen und macht so in einem ersten kleinen Schritt nachfühlbar, was im Mittelmeer passiert.
Es ging mir wirklich dabei darum, dass wir das Minimum über sie wissen. Wer sind diese Menschen? Was hat das mit ihnen gemacht, was sie bereits erlebt haben? Und alles, was danach kommt im Buch, das erleben wir gemeinsam. Vielleicht erleben wir eben mit, je nachdem, wie man das eben auch liest, erleben wir auch eben mit die Schrecken und Schauer in den Gesichtern der Figuren, in den Reaktionen der Figuren.
Das Schaudern kommt dann tatsächlich, als Flüchtende von einem kleinen Schiff gerettet werden, auf dem es gebrannt hat. Eine Ärztin an Bord schneidet einem Kind die Hautfetzen von den verbrannten Armen und Beinen. Schau mir in die Augen, sagt die Ärztin, welche Augenfarbe habe ich, um vom Schmerz abzulenken. Die Mutter, die selbst gerade gerettet wurde, hält dem Kind die Hand. Den Schmerz des Kindes zeichnet Adrian Provissy vor allem gespiegelt in den Gesichtern der Mutter und der Ärztin. Das Schimmern der See ist eine Comic-Dokumentation, die Adrian Provissy aus den Interviews und seinen Fotografien von Bord nachgezeichnet hat.
Die Graphic Novel kann an dieser Stelle etwas, was Fotografie irgendwie nur schwer kann, eigentlich ja sehr vieles zeigen und gleichzeitig anonymisiert zu sein, denn das ist was mir oft vielleicht auch fehlt, wenn wir uns angucken, wie wird über das Leid von schwarzen Menschen, von nicht weißen Menschen irgendwie berichtet. Das, was wir sehen, auch diese Grausamkeit, das ist ein Versuch, das Leid auf eine andere Art und Weise zu dokumentieren und vielleicht eben auch auf eine respektvollere Art und Weise, ohne die Grässlichkeit dessen zu verringern.
Denn die Seenotrettungsdienste der Mittelmeerstaaten schauen weg, wenn ein Flüchtlingsboot in Seenot gerät. Adrian Provissy zeichnet anhand der Seegrenzen nach, welche Staaten eigentlich Seenotretter schicken müssten, welche Schiffe weiterfahren, obwohl sie nach internationalem Seerecht helfen müssten. Und dann ist da noch Libyen, das Geld von der EU bekommt, damit möglichst wenig Menschen übers Mittelmeer kommen. Immer wieder bringen libysche Schiffe Flüchtlinge widerrechtlich aus internationalen Gewässern zurück an die afrikanische Küste. Sie drohen den Seenotrettern. Nur wenn sich eine Katastrophe anbahnt, drehen die libyschen Schiffe ab. Etwa als ein zweistöckiges Schiff mit rund 400 Menschen an Bord Leck geschlagen hat. Als die Seenotretter kommen, springen Flüchtlinge ins Wasser und schwimmen ihnen entgegen. Doch die Retter versorgen erst alle mit Schwimmwesten, so wie es das Rettungsprotokoll vorsieht. Eine nervenzerreißende Aufgabe.
Wenn wir da jetzt zum Beispiel eine Person auf unser Rettungsboot aufnehmen, dann kann es sein, dass das andere motiviert, auch ins Wasser zu springen, weil sie eben in der Panik die Hoffnung haben, als erstes gerettet zu werden oder überhaupt gerettet zu werden von diesem sinkenden Holzboot. Und die schwere Entscheidung, die dann sozusagen zu treffen war, dass weiterhin das Protokoll befolgt wird und alle Menschen erstmal mit Rettungswesten versorgt werden, bevor irgendjemand aus dem Wasser gezogen wird, um zu verhindern, dass das Boot ins Wanken gerät und kentern könnte.
Adrian Provissy will nicht schwarze Opfer und heldenhafte weiße Retter zeigen. Das gelingt ihm gut, gerade weil er zeigt, wie mitgenommen und angespannt auch die Rettenden sind, wie sehr alle aufeinander angewiesen sind.
In solchen Momenten fühlt man nicht besonders viel. Also eigentlich muss man stahlharte Nerven bewahren. Ich hatte gar keine Zeit, überhaupt zu realisieren, wie sehr das schief gehen kann. Also man ist einfach in einer extrem erhöhten Alarmbereitschaft.
Für die Helfenden gibt es im Anschluss psychologische Betreuung von den Hilfsorganisationen. Für die Flüchtlinge ist so eine Hilfe in den europäischen Sozialsystemen nicht vorgesehen. Auch darauf weist Adrian Provissy in seinem Comic hin. Und für ihn ist das aktuell keine Flüchtlingskrise, sondern eine Krise der Solidarität mit Menschen, die Hilfe brauchen. Denn gerade Deutschland habe eine historische Verantwortung gegenüber Geflüchteten. Adrian Provissy zeichnet in seiner Comic-Dokumentation die Not auf dem Mittelmeer ganz unaufgeregt mit einfachen Bleistiftstrichen, die er farbig unterlegt. Auch deswegen ist das Schimmern der See so eindrücklich.
Adrian Provissy, Das Schimmern der See, erschienen im Avant Verlag. 224 Seiten für 26 Euro. Und wenn Sie nicht nur der Comic, sondern auch die Erfahrungen des Autors noch mehr interessieren, dann empfehle ich Ihnen einen Besuch auf swr2.de oder in der ARD Audiothek unter swr2 Kultur aktuell. Da finden Sie ein ausführliches Interview mit Adrian Provissy. Ja, und wir steuern jetzt auf unseren letzten Beitrag zu im SWR2 Lesenswerten Magazin. Der Song, der bereitet sich schon mal vor. Ich sag mal nur die Stichworte: mit dem Telefon in der Hand spazieren gehen.
Mit dem Telefon, mit dem Telefon, mit dem Telefon in der Hand. Gehst du gut gelaunt auf einem Bürgersteig entlang und wir gehen aneinander an.
ineinander, aneinander, aneinander vorbei. Mit dem Telefon, mit dem Telefon, mit dem Telefon in der Hand sitzt du in der Tram und rufst an. Und wir reden aneinander, aneinander, aneinander vorbei. Wir reden aneinander, aneinander, aneinander vorbei. Wer als erster wegschaut, zieht aus dem Kiez. Wer als erster freundlich ist, wird nicht mehr gegrüßt. Wer als erster Tränen zeigt, bleibt oder flieht. Wer als erster zieht, der schießt. Es liegt doch auf der Hand. Du bist nicht der echte Marlboro-Mann. Du bist nicht der echte Marlboro-Mann. Oh Mann, leg den Colt aus der Hand. Du bist nicht der echte Marlboro-Mann. Yeah. Mit dem Telefon, mit dem Telefon, mit dem Telefon in der Hand hängst du an der Ampel ab und guckst Instagram. Und die Autos fahren aneinander, aneinander vorbei. Sie fahren aneinander, aneinander, aneinander vorbei. Mit dem Telefon, mit dem Telefon, mit dem Telefon in der Hand machst du dich auf einer blau lackierten Motorhaube lang. Und die Wolken ziehen aneinander, aneinander vorbei. Sie ziehen aneinander, aneinander, aneinander vorbei. Draußen im Kiez nennen sie's Burnout. Es liegt da auf der Hand. Du bist nicht der echte Marlboro-Mann. Du bist nicht der echte Marlboro-Mann. Oh Mann, leg den Colt aus der Hand. Du bist nicht der echte Marlboro-Mann. Du bist nicht der echte Marlboro-Mann. Oh Mann, leg den Colt aus der Hand. Du bist nicht der echte Marlboro-Mann.
Ein bisschen Medienkritik im Reggae-Sound. Marlboro-Mann von Flomega im SWR 2 lesenswerten Magazin. Passt auch ganz gut zu unserem nächsten Beitrag. Wir werden jetzt nämlich philosophisch. Die Kritik am Internet, die ist fast so alt wie das Internet selbst. Sie ist aber vielleicht dringender und drängender als je zuvor angesichts des Ausmaßes, in dem soziale Medien und ihre Algorithmen unseren Alltag bestimmen. Das denkt auf jeden Fall auch Roberto Simanowski. Er ist Literatur- und Medienwissenschaftler. Digitalisierung ist so eins seiner Hauptthemen. Und ich würde sagen, mit ihm schalten wir jetzt mal alle digitalen Endgeräte aus, also alle außer dem Radio natürlich, und wir überlegen, wie verändert sich unser Verhältnis zu unserer Umgebung, unser Zeitempfinden dadurch, dass die Online-Welten so viel Raum einnehmen. Ziemlich fundamental diese Frage und ziemlich fundamental ist auch die Antwort, findet Roberto Simanowski in seinem philosophischen Essay »Das Verschwinden von Raum und Zeit im Prozess ihrer Digitalisierung«. Da verknüpft er Literatur- und Mediengeschichte. Und ein gekürztes Kapitel aus diesem Büchlein, das möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Es geht um das Thema Spazierengehen. Darin beschreibt Roberto Simanowski, was die Pferdekutsche mit dem Smartphone verbindet. Mehr als man denkt. Es liest Franz Werner Seibel.
Historisch betrachtet war schon die Kutsche ohne Klimaanlage und Lärmschutz Verrat am Raum. Darauf verweist Günther Anders in seiner philosophischen Betrachtung über Rundfunk und Fernsehen. Die Welt als Phantom und Matrize, die 1956 in seinem Buch »Die Antiquiertheit des Menschen« erschien und mit dieser Kindergeschichte beginnt. Da es dem König aber wenig gefiel, dass sein Sohn die kontrollierten Straßen verlassend sich querfeldein herumtrieb, um sich selbst ein Urteil über die Welt zu bilden, schenkte er ihm Wagen und Pferd. »Nun brauchst du nicht mehr zu Fuß gehen«, waren seine Worte. »Nun darfst du es nicht mehr«, war deren Sinn. »Nun kannst du es nicht mehr«, deren Wirkung. Der Mensch desertiert ins Lager seiner Geräte, ist einer von Anders berühmten Sätzen. Die Kutsche ist ein solches Gerät. Der Rundfunk, um den es Anders in diesem Text geht, auch. Von ihm ist es kein allzu langer Weg zum Smartphone. Aber bleiben wir noch einen Moment bei der Kutsche, die schon 150 Jahre vor Anders Stein des Anstoßes war. Anfang des 19. Jahrhunderts beklagt der bekannteste Spaziergänger der deutschen Literaturgeschichte, Johann Gottfried Säume: »So wie man im Wagen sitzt, hat man sich sogleich einige Grade von der ursprünglichen Humanität entfernt. Man kann niemand mehr fest und rein ins Angesicht sehen, wie man soll.« Für Säume ist die Kutsche nicht nur Verrat am Raum, sondern auch am Menschlichen. Scharfe Worte, die vielleicht durch Karl Gottlob Schelles Buch Die Spaziergänge oder die Kunst, spazieren zu gehen, motiviert waren, das 1802 erschien und das Motto enthält: Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spazieren geht. Erfahren kann man die Welt nur im Gehen, so Schelles und Säumes Fazit. Und zwar im Gehen ohne Begleitung, wie wiederum der bekannteste Einsiedler der amerikanischen Literaturgeschichte sagt, Henry David Thoreau. Das Bedürfnis nach Gesellschaft bedeutet eine Distanzierung von der Natur. Sobald man einen Gesprächspartner an der Seite habe, kommuniziere man weniger mit seiner Umgebung. Erst das einsame Gehen wirft den Gehenden zurück auf sich und die Welt. Ich gehe allein, also bin ich. Die Moderne kümmerte sich weder um Schelle oder Säume noch um Thoreau. Sie attackierte das Gehen mit ihren Fahrzeugen. Seit es mobile Medien und soziale Netzwerke gibt, ist auch das Solo-Gehen nicht mehr das, was es für Säume und Thoreau so bedeutsam werden ließ. Die Begegnung mit der Natur, mit sich selbst, miteinander, eine Daseinsform. Gewiss, Gehende waren schon seit dem Walkman in ihrer eigenen Welt. Aber da sahen sie immerhin noch, was sie nicht hören wollten. Das Smartphone reduziert den Raum auf eine bloße Distanz zum Zielort. Der Weg ist nicht mehr Teil des Ziels oder gar das wahre Ziel, wie bei Säume, Thoreau und Co. Nur das Ziel ist nur noch das Ziel. Der Zwischenraum wird zur Zwischenzeit, wo man woanders verbringt, im sozialen Netzwerk, im Computerspiel, im Chat mit Freunden, im Cyberspace. Der Bildschirm in der Hand lässt den Raum verschwinden, so wie die Kutsche, die U-Bahn und das Flugzeug. Ich komme, wenn ich gehe, weder zu mir noch zum Raum. Das Smartphone wird zum Fahrzeug.
Ja, und ähnlich Verblüffendes und auch Nachdenkenswertes gibt es von Roberto Simonowski in »Das Verschwinden von Raum und Zeit im Prozess ihrer Digitalisierung«, erschienen im Passagenverlag, 136 Seiten, 18 Euro. Ja, und ich würde sagen, mein Titel ist jetzt »Das Verschwinden des SWR2 lesenswerten Magazins im Prozess der fortschreitenden Sendezeit«. Weniger verschwurbelt gesagt, wir sind am Ende. Das war's schon wieder. Die Beiträge von heute, die finden Sie wie immer auch auf swr2.de und in der ARD Audiothek. Hier geht's weiter mit SWR2 aktuell. Danach das Hörspiel Der Hals der Giraffe von Judith Schalansky. Feines Buch, feines Hörspiel. Viel Spaß dabei. An der Technik war Norbert Vossen. Ich bin Lukas Meyer-Blankenburg. Hier ist nochmal Blond mit Du und Ich. Machen Sie's gut. Tschüss.
Wochenende in der Diskothek. Deine Hand in meinem Vorbeigehen. Ich weiß genau, dass du das warst. Du versuchst zu fliehen. Ich behalte dich im Blick. Ich hol die Security und sie fixieren dich. Wohin willst du denn verschwinden? Einfach so an einem Samstag. Ich hab hier Sekt und ein paar Ringe. Ich dachte, das Kropfen war ein Antrag. Zur Tür. Für immer und ewig, davon hast du doch geträumt. Schickst mir ein Bild von deinem Penis und ich bleib dir für immer treu.